Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Johannes Bobrowski wuchs vor dem Zweiten Weltkrieg an der Memel auf, womit das Lebensthema des Dichters bereits angedeutet ist. Die Nähe der Deutschen zu Polen, Litauern, Russen und den Juden unter ihnen, sowie die lange Geschichte aus Unglück und Verschuldung der Deutschen in dieser Region. Die Sehnsuchtsorte Bobrowskis, der nach der sowjetischen Kriegsgefangenschaft bis zu seinem Tod 1965 in Berlin-Friedrichshagen lebte, lagen in Litauen. Dort hatte er bei den Großeltern die Sommer verbracht. Bobrowski trauerte in seinem Werk um die verlorene Kindheitslandschaft und gedachte zugleich der deutschen Verbrechen im Osten Europas. Helmut Böttiger schildert Johannes Bobrowskis Leben und Dichtung in dem 2005 entstandenen und 2017 für Deutschlandradio Kultur aktualisierten Feature »Der sarmatische Traum«.
Die Orgel, die Elektronik, das Pathos. In den 70er Jahren wurde Dick aufgetragen. Überall eröffneten alternative Buchhandlungen. U-Comics gab es da zu lesen. Walter Benjamins Über Haschisch war ein Kultbuch. Und unübersehbar bestimmten die Quarthefte aus dem Verlag Klaus Wagenbach die Schaufenster und Kassentische. Erich Frieds Gedichte und Vietnam und waren ein Bestseller. Und zwischen all den Revolutionsdramen aus dem Kongo oder der Dokumentarpolemik Wir Unternehmer lag da plötzlich in derselben Aufmachung, in schwarzer Pappe, der Titel auf einem weißen Heftchenaufkleber, ein Gedichtband von Johannes Bobrowski. Das war ein Dichter aus der DDR.
Nachtfischer. Im schönen Laub die Stille, unverschmerzt. Licht mit den Händen über eine Mauer. Der Sand tritt aus den Wurzeln. Sand, geh rot im Wasser fort. Geh auf der Spur der Stimmen. Im Finstern geh. Leg aus den Fang. Am Morgen. Die Stimmen singen silberblass. Bring fort, in Sicherheit, ins schöne Laub, die Ohren. Die Stimmen singen. Tod ist tot.
Diese Sprache war ungewohnt. Sie schien überhaupt nicht in ihr Umfeld zu passen. Aber weil es ein Quartheft war, musste es etwas bedeuten. Klaus Wagenbach ging so weit, dieses Gedicht an prominenter Stelle im Tintenfisch 1, dem neu gegründeten Jahrbuch für Literatur, abzudrucken.
Die Stimmen singen silberblass, Tod ist tot. Ja, kann mich genau erinnern. Seltsames Gedicht.
Wer war dieser Johannes Bobrowski? Geboren am 9. April 1917, gestorben am 2. September 1965.
Ich habe das für den Hans Bender damals für diese Anthologie, wie heißt die, Widerspiel, mal formuliert. Ich habe da gesagt, dass ich mir bewusst bin der deutschen Verschuldungen gegenüber den Ostvölkern. Ich war seit dem Auftreten des Ritterordens bis in die jüngste Vergangenheit und ich kann nun gerade diese Schuld natürlich nicht abtragen, aber ich kann vielleicht versuchen, sie sichtbar zu machen, an sehr handgreiflichen und sehr einfachen Dingen.
Hans Benders Anthologie Widerspiel. Auf diese wenigen Sätze stößt man immer wieder, wenn man sich mit Bobrowski beschäftigt. Es gibt kaum Selbstauskünfte von ihm. Aber hier konnte man lesen:
Zu schreiben habe ich begonnen am Ilmensee 1941. Über russische Landschaft. Aber als Fremder. Als Deutscher.
Am Ilmensee 1941 war Bobrowski 24 Jahre alt und Soldat der deutschen Wehrmacht. Geboren in Tilsit an der Memel, an der Grenze Ostpreußens zu Litauen, am äußersten Rand des damaligen Deutschen Reiches, war er von einer älteren Zeit geprägt. Als er 11 Jahre alt war, 1928, zog die Familie nach Königsberg, der Stadt Immanuel Kants, der Hauptstadt der deutschen Aufklärung. Er lernte dort Griechisch und Latein, die alten Versmaße und vor allem das Klavier- und Orgelspiel.
Ich wollte, und das ist der Anfang meiner Schreiberei, versuchen, die russische Landschaft mal festzulegen. Es gibt da Dinge, es gibt also Schilderungen nicht nur bei Postowski, sondern eben schon bei Tolstoi, diese Winterschilderungen und sowas, in denen versucht wird, also Landschaft tatsächlich in den Griff zu bekommen, außerhalb der einfachen Beschreibung. Und diese Landschaft, die mir in gewissem Sinne vertraut war, weil ich da oben aufgewachsen bin, die mir aber unter den Umständen, in denen ich damals wieder reingeführt wurde, dort in den russischen Osten, doch neu und sehr bestürzend vorkam, wollte ich irgendwie darstellen. Ich habe versucht, wirklich zu zeichnen. Und dann habe ich versucht, das mit Prosa zu machen. Und dann hatte ich ein Hilfsmittel gefunden, die griechische Ode in der von Klopstock bis Hölderlin versuchten Eindeutschung dieser Form, also in der alkäischen, sapphischen Strophe. Das waren die ersten Versuche. Dann habe ich es wieder bleiben lassen, eine ganze Zeit, und erst nach der Gefangenschaft, also eigentlich 1952, erst als ich schon eine ganze Weile wieder in Deutschland war, habe ich das nochmal aufgenommen und nun eigentlich sofort in dieser äußerlich freien Form, die allerdings für Leute, die von Metrik was verstehen, ziemlich deutlich, glaube ich, diese griechischen Odenstrophen, Versschemata, Adonius oder sonst was, verraten.
Schattenland. Die Raschelstimmen, Blätter, Vögel, drei Wege kam ich vor einem großen Schnee. Auf dem Ufer Grannen und Kletten im Ringelhaar mit ihren Hunden, Ragana schrie nach dem Fährmann, im Wasser stand er mitten im Fluss. Einmal folgenden Nebeln, über die Senke mit goldenen Flügeln zogen die Trappen. Sie setzten auf die Gräser den hornigen Fuß, Licht flog, der Tag ihnen nach. Kalt, auf der Spitze des Grashalms die Leere, weiß bis an den Himmel, der Baum aber alt, dort ist ein Ufer, Nebel mit dünnen Gelenken gehen auf dem Fluss. Finsternis, wer hier lebt, spricht mit des Vogels Stimme. Ausgefahren sind Windlichter über den Wäldern. Kein Atem hat sie bewegt.
Die Landschaft von Bobrowskis Kindheit und Jugend ist zu einem Schattenland geworden. Sie liegt still in der Zeit. Von Tilsit, seiner Geburts- und Heimatstadt aus, fuhr er oft in den Ferien zu den Großeltern in die Dörfer Wilkischken und Motzischken. Hier sind die Urbilder seiner Lyrik zu finden. Das weite Land, der Fluss, die Jura, der in den Strom die Memel fließt. Seine Frau Johanna stammt von dort.
In Motzischken, an der Jura. Das ist ungefähr so 25 Kilometer von Tilsit. Östlich, ja, da bin ich auch gewachsen. Aber im Sommer waren wir ja nur draußen, nicht? Da, wenn so auf dem Bauernhof aufwächst, da gibt es ja auch diese Trennungen alle nicht von Elternarbeit, Kinder. Es gehört alles zusammen. Das geht alles eins ins andere über. Ich bin auch nicht erzogen. Ich bin einfach aufgewachsen.
Er hat sehr darunter gelitten, deutlich, unter dem Heimatverlust. Ne? Er lebte auch das Haus in der Ahornallee in Friedrichshagen war so ein Häuschen. Vater wohnte da noch mit, hatte seine Karnickelchen hinten im Gärtchen. Es war so eine Enklave, ein bisschen. Und dann waren die Kinder da und die Frau und die sprachen alle in diesem wunderbaren, fetten Ostpreußisch miteinander.
1938 zog Bobrowskis Familie um nach Berlin. Er begann ein Studium der Kunstgeschichte und wurde kurz darauf zur Wehrmacht eingezogen. Erst 1949, nach der Kriegsgefangenschaft, kehrte er nach Berlin zurück. Seine Heimat gab es nicht mehr.
Er sagte, ich bin schon weit genug von Königsberg weg. sagt er, und nicht einen Schritt weiter weg. Also Berlin, das war genug, nicht?
Sag doch, wie leben wir hier? Nimmt man das Vaterland an den Fußsohlen mit? Ein eingefahrener Sandweg ohne Gräben. Wie breit ist er, kann man das sagen? Er geht über an die Wiese oder die Wiese hört auf oder geht über an einen Weg. Wie ist das genau? Es gibt keine Grenze, der Weg ist nicht zu Ende und die Wiese fängt nicht an. Das ist nicht ausdrückbar und ist der Ort, wo wir leben.
Das Haus in der Ahornallee im Berliner Vorort Friedrichshagen wurde zum Treffpunkt für Literaten. Dabei schien es vollkommen aus der Zeit gefallen. Bobrowski versammelte um sich Schriften aus dem 17. und dem 18. Jahrhundert.
Es gab Sachen, in denen hatte er so furchterregende Kenntnisse, dass ich wirklich klein beigeben musste, trotz eines abgeschlossenen Germanistikstudiums. Also zum Beispiel deutsche Lyrik des 17. Jahrhunderts. Es war, da kannte er wirklich jeden Hund. Das war unglaublich, ne?
Und im Mittelpunkt von Bobrowskis Zimmer stand das Klavichord, auf dem er spielte. Man sang im Familienkreis Kirchenlieder. Auch literarisch spielte er mit der Zeit der Aufklärung. Ab und zu gab er Epigramme zum Besten, sogenannte Doppeldistichen, die an die großen abendländischen Formen gemahnten, aber irgendwie doch auch aktuell zu sein schienen.
Brechts Erbe. Was hinterließ uns unser Verstorbener nicht alles? Ein gänzlich unübersteigbares Werk, Schränke voll Zettel, gehäuft Ausschnitte, Auszüge, Noten, ja mehr noch, die Heere der Schüler, die zwar nicht denken von ihm, dafür das Farzen gelernt.
Er hat wunderschön gesungen, wunderbar. Leider waren wir so technikrückschrittlich und haben kein Tonband gehabt und kein Aufnahmegerät, sodass das alles der Vergangenheit angehört, unserem Ohr.
Und Musik ist bei uns jeden Tag. In der Kirchenmusik geschieht manches. Wenn auch die hierorts maßgebende Spandauer Schule etwas einseitig auf Pepping zugeschnitten scheint, zu dem ich keinen rechten Zugang finde. Da muss dann immer wieder der alte Schütz aushelfen. Mein geliebter Buxtehude ist ausgesprochen selten. Bei der Kantate »Alles, was ihr tut« half ich kürzlich mit. Und den guten Distler kennt man hier nur gerade namentlich. Immerhin sieht die Kirchenordnung einen bestimmten und günstigen Status für die Musica Sacra vor. Aber bis sich das auswirkt.
Die ferne, weite Landschaft, aus der Bobrowski kam und die für ihn zum künstlerischen Entwurf wurde, nannte er Sarmatien. Es war die Bezeichnung, die sich beim antiken Geschichtsschreiber Herodot für die Gegend nördlich des Schwarzen Meeres findet. Die geheimnisvollen Sphären des Ostens, in denen eine andere Zeit herrschte. Sarmatien, das wurde Bobrowskis Traum. Ein geschichtlicher Raum, der in die Jetztzeit gespiegelt wird. Sein erster Gedichtband hieß »Sarmatische Zeit«, Heimat, die durch deutsche Schuld verloren ging. In Bobrowskis engerer Herkunftsregion zwischen Weichsel und Memel lebte in vorchristlicher Zeit das Volk der Prutzen. Es wurde durch den Deutschen Ritterorden, der unter dem Zeichen des christlichen Kreuzes seine Herrschaft ausweitete, vollständig zerstört. Ein erstes Zeichen in der Geschichte, das bis an den Ilmensee im Jahr 1941 reicht, als der deutsche Soldat Johannes Bobrowski begann, Gedichte zu schreiben.
Erfahrung, Zeichen, Kreuz und Fisch an die Steinwand geschriebener Höhle. Die Prozession der Männer taucht hinab in die Erde, der Boden wölbt sich herauf, Kraut grünlich gewachsen durch ein Gesträuch. Gegen die Brust steht mir der Strom auf, die Stimme aus Sand. Öffne dich, ich kann nicht hindurch, deine Toten treiben in mir.
Frühe Gedichte Bobrowskis erschienen bereits 1943 in der Zeitschrift Das Innere Reich. Eine merkwürdige Konstellation. Gerhard Wolff, der als erster über Bobrowski schrieb und sich nach dem plötzlichen Tod des Dichters am 2. September 1965 intensiv mit seinem Werk beschäftigte, sieht dann einen großen Sprung in der Entwicklung.
Dann dieses Verblüffende, dass er eben mit etwa, es geht 51, 52 los, mit einem völlig neuen Ansatz beginnt. Und da fing er völlig neu an zu sprechen, kaum noch gereimte Gedichte. Vorher waren noch die Heimatlieder, da waren gereimte Sachen dabei.
Es dauerte lange, bis Johannes Bobrowski in den 50er Jahren als Lyriker Fuß fasste. Sein Sarmazien lag außerhalb von Zeit und Raum. Zu einem Gedichtband schien es da lange nicht zu reichen. Und außer dem fast exterritorialen Peter Huchel in Sinn und Form 1955 druckte ihn niemand. Bobrowski verstörte in der frühen DDR, wo man sich langsam auf den Bitterfelder Weg begab und sich daran abarbeitete, zu einem richtigen Realismuskonzept vorzudringen.
Realismus. Unmöglich sei es, mit Gips des Marmors erhabene Wirkung je zu erreichen, so heißt's, wo es doch umgekehrt längst Künstler gibt, die befeuert vom Zuspruch der Kenner schon Marmor zu der erfreulichsten echt gipsenen Wirkung gebracht.
Als dann der Gedichtband Sarmatische Zeit 1961 endlich erschien, war Bobrowski vielen in der DDR immer noch nicht ganz geheuer.
In dieser ersten Betrachtung 62 schreibe ich noch, dass mir manches noch zu sehr verrätselt ist und somit nicht, was ja auch war, was ja auch den ersten Zugang, wo ist das Sarmatien, um Gottes Willen, was ist das eigentlich, wo spielt das und was ist das und Hamann, ne? Und was kommt da für Momente rein und dann natürlich die ganze alte prussische fremde Vokabeln aus einer ganz fremd hergeholten Sprache, warum?
An sumpfigen Stellen wächst der Kalmus. Und an den Strömen und Flüsschen, an denen Bobrowski seine Kindheit verbrachte, ist der Kalmus zu Hause. Dieses Zuhause schmerzt, und der Kalmus wird zu einem Symbol. Ein Aaronstabgewächs, sagt das Lexikon, ein aromatischer Wurzelstock. Doch in Bobrowskis literarischer Imagination wird das Lexikon behende übersprungen. Im Roman Levins Mühle beschreibt er einmal einen ganz normalen Samstag, und der Kalmus tritt dabei unwillkürlich in den Vordergrund. Er wird in Stücke geschnitten und auf die blank gescheuerten und mit Sand bestreuten Dielen gestreut.
Kalmus. Diesen Duft kann man nicht beschreiben. Das riecht nach klarem Wasser. Von der Sonne gewärmtem Wasser. Das aber keinen Kalkgrund haben darf und auch keinen Moorgrund. So einen hellen, ein bisschen rötlichen Sand, auf den langsam die vom letzten Regen aufgerührten Erdteilchen herabsinken. Auch ein faulendes Blättchen und ein Halm. Und auf dessen Fläche Käfer laufen. Solch ein Wasser jedenfalls. Aber da ist noch eine ganz feine Süße, von weit her. Und dann auch, darunter gelegt, ein wenig Bitteres, von dem man schon gar nicht weiß, wo es herstammt. Aus der Erde, im Uferboden, in dem der Kalmus wurzelt, in dem er seine weißen, gelben und rosafarbenen Wurzeln umherschiebt, wird man sagen. Aus der Erde am Ufer, wo es eben doch ein bisschen schlammig ist. Als ob damit etwas gesagt wäre. Hinter dem Bild in Habedanks Stube und in Maries Stube hinter dem Spiegel steckt Kalmus. Fingerlange Stücke, ein bisschen fleischiger als Schilf. Schön grün, am unteren Rand heller, rötlich, weil dicht über der Wurzel abgeschnitten. Und ganz klein geschnipselt ist er auch über den Sand auf den Dielen verstreut. Man kann viel reden, wie gut das riecht. Antonellas gespitztes Näschen sagt es schöner.
Dass der Kalmus eine ganz feine Süße hat, von weit her, das weist in einen Bereich, der sich vom Konkreten entfernt und etwas ganz anderes meint. Ein wenig Bitteres ist nämlich auch schon darunter gelegt. Der Kalmus ist ein Sehnsuchtsbild, ein widersprüchliches Bild. Und er fasst all das Rätselhafte zusammen, das in Bobrowskis lyrischem Kosmos auftaucht. Es ist kein Wunder, dass es auch ein Gedicht mit diesem Titel gibt.
Kalmus.
Mit Regensegeln umher fliegt ein geheulter Wasserwind. Eine blaue Taube hat die Flügel gebreitet über den Wald. Schön im zerbrochenen Eisen der Farne geht das Licht mit dem Kopf eines Fasans. Atem, ich sende dich aus, find dir ein Dach. Geh ein durch ein Fenster, im weißen Spiegel erblick dich, dreh dich lautlos, ein grünes Schwert.
Der Atem des Dichters und der Kalmus werden hier eins. Damals hat man so etwas Chiffre genannt, um die Verstörungen der Moderne wenigstens auf einen kleinen Begriff zu bringen. Doch der Kalmus ist bei Bobrowski mehr als eine bloße Chiffre. Er reicht viel weiter zurück. Das Verstörende bei Bobrowski war, dass seine Gedichte absolut zeitgenössisch und modern wirkten, aber gleichzeitig auch irgendwie antiquiert. Es war nicht das 19. Jahrhundert, das war offenkundig. Es war mindestens das 18. Bobrowski hatte sich in Königsberg eingelesen, in die Stadt seiner Jugend, die es nun nicht mehr gab. Er hatte sich eingelebt in Immanuel Kant, in Herder und vor allem in den Magus aus dem Norden, in den schwierigen und geheimnisumwitterten Hamann. Bobrowski hatte sich in seiner Hamann-Ausgabe eine Stelle angestrichen, die eine kühne Verbindung zieht. Die Verbindung zwischen der klassischen Odenstrophe, dem klassischen Vers, zu dem Bobrowski Zuflucht nahm, und seiner Landschaft, der Landschaft zwischen Weichsel und Memel, zwischen Kurland und Livland. Das Wort Metro, das bei Hamann auftaucht, bedeutet hier das Versmaß.
Homers monotonisches Metrum sollte uns wenigstens ebenso paradox vorkommen als die Ungebundenheit des deutschen Pindars Klopstock. Meine Bewunderung oder Unwissenheit von der Ursache eines durchgängigen Silbenmaßes in dem griechischen Dichter ist bei einer Reise durch Kurland und Livland gemäßigt worden. Es gibt in angeführten Gegenden gewisse Striche, wo man das lettische oder undeutsche Volk bei aller ihrer Arbeit singen hört. Aber nichts als eine Kadenz von wenigen Tönen, die mit einem Metro viel Ähnlichkeit hat. Sollte ein Dichter unter ihnen aufstehen, so wäre es ganz natürlich, dass alle seine Verse nach diesem eingeführten Maßstab ihrer Stimme zugeschnitten sein würden.
Kein Zweifel. Bei dem Dichter, den Hamann in Kurland und Livland aufstehen sieht, fühlt sich Bobrowski höchstpersönlich angesprochen. Seine Landschaft und das Klopstocksche Versmaß, das war eins.
Da stand eine Klopstock-Ausgabe in Leipzig in einem Antiquariat. Und von der hat er mir immer erzählt, da steht eine Klopstock-Ausgabe, aber die ist mir noch zu teuer jetzt. Und dann ist er den nächsten Jahr hingefahren und die stand immer noch da. Kam mir zurück, sagte, nein, sie ist immer noch zu teuer. Aber dann, als er dann im dritten Jahr gefahren und da wieder hin musste, da kam er dann zurück und sagte, so, jetzt habe ich sie mir aber mitgebracht, denn die wird nicht billiger.
Klopstock interessiert Bobrowski nicht nur in formaler Hinsicht. Sicher, er hat eine Vorliebe für diese literarische Epoche. Er sieht einen Gleichklang zwischen sich, der im Zweiten Weltkrieg Anschluss an das in der deutschen Sprache Sagbare sucht, und Klopstock, dessen Verlebendigung der Sprache, wie Bobrowski es nennt, dessen Ausnutzung der sprachlichen Möglichkeiten und Neufassung der Metrik. Aber es gibt da noch einen ungeklärten Rest. Es bleibt etwas unausgesprochen im tönenden Auf und Ab der Silben, im rhythmischen Wechsel der Takte. Und es entsteht der Verdacht, dieses Unausgesprochene verleiht dem Vers erst seine Bewegung. Womit Bobrowski Ende der 50er Jahre in der DDR und nicht nur dort Aufsehen erregte, das hat Klopstock bereits im 18. Jahrhundert festgehalten.
Überhaupt wandelt das Wortlose in einem guten Gedicht umher wie in Homers Schlachten die nur von wenigen gesehenen Götter.
An Klopstock. Wenn ich das Wirkliche nicht wollte, dieses, ich sag Strom und Wald, ich habe die Sinne aber gebunden, die Finsternis, Stimme des eilenden Vogels, den Pfeilstoß Licht um den Abhang und die tönenden Wasser, wie wollte ich sagen deinen Namen, wenn mich ein kleiner Ruhm fände? Ich hab aufgehoben, dran ich vorüberging, Schattenfabel von den Verschuldungen
und der Sühnung. So als den Taten trau ich, du führtest sie, trau ich der vergesslichen Sprache, sag ich hinab in die Winter, ungeflügelt, aus Röhricht, ihr Wort.
Die Ahornallee in Berlin-Friedrichshagen in den 70er Jahren. Sie lag ein bisschen seitab, mit verschiedenen Backsteinhäusern, Vorortbauten, die von der brandenburgischen Feuerversicherung geschützt wurden. Der Straßenbelag bestand aus holprigen Pflastersteinen. Wenn hier ein Auto fuhr, konnte es nur Schritttempo fahren. Und es wurde überschattet von den hohen Bäumen, tatsächlich Ahornbäumen. Hier schien Stillstand zu herrschen. Das Haus war gelb, fast duckte es sich ein wenig. Es gab prächtigere Häuser in dieser Allee. Es standen kaum Autos am Rand. Doch zwei Häuser neben Bobrowski prunkte unter einem ausladenden Ahornbaum ein F8, ein Oldtimer aus der DDR, mit großen geschwungenen Formen und aufsehenerregenden Wölbungen um Kühlerhaube und Kotflügel. Ein Sinnbild aus den 50er Jahren. Es war ein weiches Licht. Aus einzelnen Häusern drang der Schein von gelben Lampenschirmen in die Dämmerung. Bobrowskis Haus war dunkel. Direkt daneben aber war das Fenster weit geöffnet, man sah Schemen von Möbeln im Zimmer und einen beleuchteten Flur. Auf dem Fensterbrett standen Töpfe mit rot blühenden Blumen. Und durch das Fenster hörte man, es knisterte aus einem kleinen Lautsprecher hinter dem magischen Auge, Elvis Presley. Does your memory stray? Das geöffnete Fenster, es war wie ein Zeitfenster. Hier gab es, obwohl man eigentlich bei den 70er Jahren angelangt war, immer noch die 50er. Und der alte F8 unter den Ahornästen wartete nur darauf, dass jetzt, hinter den Arrangements von Elvis Presley, etwas passierte.
Das muss gewesen sein, vielleicht 59 oder 60. Und zu dieser Zeit war es immer so, dass man eingeladen wurde zur Gruppe 47. Und wer ein Auto hatte, der musste dann noch ein paar mitnehmen. Und ich hatte damals ein Auto, das fiel immer auseinander. Das hatte noch so ein, hatte ich immer eine Tube Uhu mit, damit die, das war irgendwie so auf Holz, also wie auch immer jedenfalls. Und ich sollte einen Herrn mitnehmen aus Frankfurt, der irgendwie bis nach Frankfurt geraten war, namens Johannes Bobrowski. Und der war so ein sehr kräftiger, großer Mann. Und der ging um das Auto rum und sagte, schönes Auto. Tell me, dear, are you lonesome
tonight? Er hat doch selbst ein Buch so zurechtgemacht, sich ein Liederbuch. Nicht? Da sind sogar drin die drei Zigeuner, fand ich einmal. Und vieles, was man heute als Sachen würde, ach, solch ein Schnulzen und sowas.
1960 las Johannes Bobrowski zum ersten Mal bei der Gruppe 47. Da hörte man sich Bobrowskis Verse interessiert an, doch der große Durchbruch blieb ihm verwehrt. 1962 aber, im selben Gebäude, das heute das literarische Kolloquium am Berliner Wannsee beherbergt, erhielt Bobrowski den begehrten Preis der Gruppe 47. Und der galt damals bei den meisten als der wichtigste deutschsprachige Literaturpreis überhaupt.
Das war insofern ungewöhnlich, weil die Gruppe 47 eigentlich ganz auf, sagen wir, auf der Linie war zwischen Jürgen Becker und Peter Weiß. Das heißt, ästhetisch hochkonstruierte, hochanspruchsvolle Texte. Und dann kommt so einer mit ziemlich erdverwachsenen Gedichten aus einer sehr fernen Gegend. Es war wirklich eine Verblüffung allgemein. Ich kann mir auch einzelne Gedichte noch erinnern, wo die Koryphäen, die kritischen Koryphäen der Gruppe 47 versucht haben, ihrer Verblüffung Herr zu werden. Hans Mayer, Walter Jens, Walter Höllerer, sie waren alle etwas irritiert davon und versuchten, diese Sache irgendwie in ihr schönes literarhistorisch-ästhetisches Gerüst einzubauen.
Mit Günter Grass, dem federführenden Mann aus Danzig, entstand für Bobrowski fast zwangsläufig eine Art sarmatische Verbindung. Die beiden trieben sogar ein kleines Spiel mit Zitaten. Das Flüsschen Tscheschupe taucht bei Grass wie bei Bobrowski auf und augenzwinkernd legten beide gleichzeitig Fußangeln in die Richtung des anderen. Dazu kam noch, dass der Chef der Gruppe 47, Hans-Werner Richter, aus Bansin auf der Ostseeinsel Usedom stammte.
Ich hatte ihn eingeladen und ich hatte auch andere eingeladen, aber nur Bobrowski hat den Passierschein bekommen von drüben.
Ja.
Und er konnte dann aber nicht dabei sein, als der Preis vergeben wurde, sodass er eigentlich die größte Freude, also das Unmittelbare, nicht hatte. Das ging verloren für ihn. Aber er war am nächsten Tag dann in der Buchhandlung Schölle mit einer Rose in der Hand, was ich sehr nett fand. Und ich glaube doch, dass er sich sehr gefreut hat. Wie das drüben aufgenommen wird, das weiß ich nicht. Es ist aber auch für uns uninteressant. Wir haben ja den Mann und seine Arbeit prämiert.
Definition. Eine Gruppe ist eine Gruppe, es war eine Gruppe, diese ist keine, es sind Leute, die kennen sich, denn keine Gruppe ist keine Gruppe, ist gar keine Gruppe. Hans-Werner Richter erklärt es deutlich und klar, wie es hier steht.
Bobrowski wurde zu einer merkwürdigen, nicht vorgesehenen Erscheinung im deutsch-deutschen Literaturbetrieb. Seine beiden Gedichtbände »Sarmatische Zeit« und »Schattenland Ströme« erschienen jeweils zuerst bei der Deutschen Verlagsanstalt in Stuttgart, bevor der Union Verlag in Ost-Berlin nachzog. Bobrowski arbeitete dort, beim Verlag der DDR-CDU, als Lektor. Doch die Prüfung durch die offiziellen Stellen dauerte jedes Mal so lang, dass das politisch erwünschte parallele Erscheinen der Bücher nicht möglich war. Bobrowski war ein Präzedenzfall. Kurz danach entwickelte die DDR das Konzept, Lizenzausgaben von DDR-Autoren in die Bundesrepublik zu verkaufen. Auch hier machte Bobrowski mit seinen Prosabüchern den Anfang. Er entwickelte ein beträchtliches Talent zur Ost-West-Diplomatie, verband die große Anerkennung im Westen mit seinem unverbrüchlichen Wohnen in der Ahornallee und dem Arbeiten im Union Verlag.
Das war der Einzige aus dem Osten, der so eine Verbindung hatte. Und von daher war der sofort eine Vermittler oder eine Zwischenfigur. Und die man dann natürlich auch, weil natürlich eine literarische Konsequenz dahinter steckte und, würde ich sagen, auch ein diplomatisches Geschick. Er trat in die CDU ein, er war ohnehin Lektor im Union Verlag. Die Statements, die da gibt, die sind relativ brav, wenn man so will.
Bobrowski war kein Taktiker. Er war auf beiden Seiten eine moralische Instanz. Sein Thema, die deutsche Schuld im europäischen Osten, schien ihn über kleinteilige Diskussionen zu erheben. Und dass er den Zorn der vertriebenen Verbände im Westen auf sich zog, stärkte seine Stellung in der DDR. Sein Ton hatte mit der im Westen immer noch vorherrschenden Naturlyrik nichts zu tun. Er besaß etwas Nüchternes, Aufklärerisches. Seine Gedichte nehmen die Gesellschaft und ihre Menschen in den Blick. Dennoch musste er in den Zeiten seines großen Erfolgs natürlich das Misstrauen der DDR-Funktionäre auf sich ziehen. Wer war dieser Mann, der bei der in der Bundesrepublik dominanten Gruppe 47 sofort diese Begeisterung auf sich gezogen hatte? In den Akten der Staatssicherheit befindet sich ein Sachstandsbericht vom 18. August 1964. Es geht darin um den
Verdacht des Betreibens von staatsgefährdender Propaganda und Hetze gemäß § 19 des Strafrechtsergänzungsgesetzes und der illegalen Gruppenbildung sowie verdächtiger Verbindungen, besonders nach Westdeutschland.
Ein Jahr vorher, Im Oktober 1963 war die Bobrowski nachgesagte
Unterstützung des Klassenfeindes
noch ein bisschen relativiert worden.
Ob bewusst oder unbewusst, ist nicht erwiesen.
Jetzt aber, kurz vor der Tagung der Gruppe 47 im schwedischen Sigtuna im Herbst 1964, ist der Ton in den Stasi-Akten bei weitem schärfer.
In seiner ideologischen Auffassung und Haltung leistet der oben genannte bewusst politisch-ideologische Diversion, besonders gegen die Kulturpolitik der Partei und Regierung.
Erst heute weiß man, dass der zu Bobrowskis Freundeskreis in Friedrichshagen gehörende Hans Hellwig als geheimer Informant arbeitete. Die Stasi setzte den Dichter immer stärker unter Druck und wollte seine Stellung als moralische Autorität zwischen Ost und West nicht länger dulden. Bobrowski starb jedoch am 2. September 1965, bevor sich im Dezember die kulturpolitische Haltung der DDR radikal verschärfte. So blieb er ein Solitär. Und dass er es bis zu seinem Lebensende war, ist auch aus heutiger Sicht bemerkenswert. Eine Rolle spielte dabei eine tief protestantische Prägung. Seine Vorfahren waren als Hugenotten aus Frankreich geflohen, und die Religion war für Johannes Bobrowski von Anfang an ein fast natürliches Umfeld.
Er war ein, wie soll ich sagen, ein praktizierender Christ, ohne Schnörkel. So. Hab ich einmal ihm gesagt, dass man doch mit den Kindern so reden müsste und sowas. Da sagte er, nein, reden macht es nicht. Das macht nur das Vorbild. Ein Praktizierender, damit meine ich, dass er das ganz, ganz ernst genommen hat.
Ich habe sehr viele Freunde, das ist vielleicht bekannt. Ich habe angeblich so ein Talent dazu. Wir haben auch zu Hause sehr viel Besuch.
Die jungen Autoren und Aderbeis der Gruppe 47 pilgerten zu dem großen monolithischen Lyriker aus dem sagenhaften Sarmatien und genossen seine Gastfreundschaft. Und es muss gelegentlich zu interessanten interkulturellen Verschiebungen gekommen sein, wenn die jungen Wilden im Vorfeld der 68er-Bewegung hier auf das ostpreußisch-protestantische Regiment von Johannes und Johanna Bobrowski stießen. Der libertäre Vagabund Christoph Meckel etwa oder der linke Verleger Klaus Wagenbach.
Die wurden an den Mittagstisch gesetzt, bekamen diese wunderbaren Sachen, diese ostpreußische Küche vorgesetzt und kriegten ordentlich Schnaps und dann war Ruhe.
Friedrichshagen war ein literarisch durchaus besetzter Ort. Es gab im Deutschen Kaiserreich vor der Jahrhundertwende dort eine Dichterbohème. Die Gebrüder Hart wohnten da, die im Naturalismus keine ganz unbedeutende Rolle spielten. Der Naturforscher Ludwig Bölsche, nach dem später auch die Friedrichshagener Hauptstraße benannt wurde, der Dichterklochard Peter Hille. Das war zwar durchaus fast vergessen und lange her, aber nicht ganz.
Es gibt allerdings diesen Friedrichshagener Dichterkreis insofern doch, aber er hat es repräsentiert worden durch zwei Figuren, nämlich durch meinen Freund Manfred Bieler und mich, der also damals zufällig in Friedrichshagen wohnte. Und da haben wir das also gemacht und haben uns auch eine Satzung gegeben, dass dieser Verein also zwei Mitglieder hat, welche gleichzeitig die Präsidenten sind und welche gleichzeitig immer Recht haben und dass die Tagungen des Friedrichshagener Dichterkreises unter Ausschluss der Familienangehörigen, unter Einschluss der Öffentlichkeit stattzufinden haben und ähnliche Scherze. Nicht, das ist natürlich alles ein ziemlicher Spaß. Günter Bono Fuchs haben wir zum Ehrenmitglied ernannt, auch Robert Wolfgang Schnell und ein korrespondierendes Mitglied, das war Herr Klaus Wagenbach.
Bobrowski versucht in diesem Radiointerview mit einer jungen Mitarbeiterin des Senders Freies Berlin zwar ein bisschen abzuwiegeln, aber die Satzung des Friedrichshagener Dichterkreises hatte es in sich.
Präambel: Der Friedrichshagener Dichterkreis steht auf dem Boden Friedrichshagens und sieht seine Aufgaben in der Beförderung der schönen Literatur und des schönen Trinkens. Paragraf 8. Das Zentralorgan des Friedrichshagener Dichterkreises ist die Leber. Besondere Mitteilungen erfolgen durch das Herz.
Einmal hatte auch der Herr Fuchs einen Passierschein bekommen und da war noch der Herr Bieler da und der Herr Bereska war da. Und dann war der Christoph Meckel noch und Lilochen, die waren auch gekommen. Und die saßen dann da im Zimmer am Tisch und haben da auch ein bisschen was getrunken und so und haben sich dann nur immer in Lauten unterhalten, den ganzen Tag über. Und das ging immer so hin und her. Dem Herrn Meckel Und Lilo wurde das zu viel. Die sind dann früher nach Hause gefahren. Aber die anderen, die haben das immer weiter so gemacht.
Manfred Bieler war in der DDR durchaus nicht wohl gelitten. Er gehörte zu den Autoren, über die das berüchtigte Fehme-Gericht des 11. Plenums des ZK im Dezember 1965 hereinbrach. Doch in den Jahren vorher ging es gelegentlich etwas liberaler zu.
Da las Manfred Bieler vor am Schwilosee, mitten in der DDR, in seinem Schriftstellerheim. Und da saß auch Max-Walter Schulz dabei, der sozusagen, das war so eine SED-Gouvernante. Und also der Bieler las da einen Text, der war ziemlich schweinisch. Der Bieler war berühmt für ein offenes Maul in dieser Hinsicht. Und man sah, wie Max-Walter Schulz immer mehr in sich zusammensank und wusste, das geht nicht. Und dann war er kaum zu Ende, dann meldete er sich auch gleich und sagte, jo, ich möchte aber hier nicht die sozialistische Gouvernante spielen, aber trotzdem möchte ich mal sagen, das. Und alle sahen wir schon, der wird nie gedruckt. Und da kam wirklich Johannes Bobrowski groß raus, indem er in seiner unnachahmlichen, ruhigen, ostpreußischen Breite und Größe 198 Pfund, nicht zu vergessen. Ich kann es deswegen nicht, weil er immer jammerte, er möchte gerne die 2 Pfund noch haben, die zu diesen 2 Zentnern fehlen. Jedenfalls in seiner Güte sagte er, guck mal, Max Walter, also der Schulz, der Bieler ist ein junger Mensch, oder? Ja, ist ein junger Mensch. Und dann hat der Bobowski gesagt, der hat nun gerade entdeckt, dass es einen Unterschied zwischen Mann und Frau gibt. Und das interessiert ihn jetzt. Nun lass ihn doch. Und in dem allgemeinen Gelächter ging natürlich die Meinung von Max-Walter Schulz vollkommen unter. Und der Bieler war gerettet und das Buch erschien tatsächlich in der DDR.
Ach, da war mal der Günter Bruno Fuchs da und der Herr Bieler. Wir haben schon etwas munter, ne? Und er hat dann seine schönen Gedichte rausgeholt aus dem Bücherschrank, nicht da. Hölderlin und den Novalis hatte er. Na, jedenfalls so sehr schöne Gedichte und die wollte er vorlesen. Ne? Und dann haben die beiden immer gesagt, Schnulze, Schnulze. Ich kann mich jetzt bloß nicht mehr erinnern. Der Georg Heim war da und ich weiß nicht, ob Celan auch darunter war. Jedenfalls Schnulze. Und dann hat er nachher vorgeholt den, ach na, wie heißt der doch, der mit dem Europa? Scherbart. Und dann hat er vorgelesen. Ja, sagten wir, das ist was.
Scherbarts dichterische Hauptwerke. Besten Dank, Herr Verleger. Nun ist also der ein Gerücht war, viel 100 Seiten lang da, vorne und hinten erklärt. Seht, da sitzt er und raunzt. Ihr habt ganz was anderes erwartet. Kauft ihm ein Bier und sogleich los schwadroniert er. Das war's.
Dass Johannes Bobrowski nach seinen beiden erstaunlichen, fremdartigen Lyrikbänden begann, auch Prosa zu schreiben, verwunderte die Zeitgenossen aufs Neue. Die Erzählungen Böhlendorf und Mäusefest und der Roman Levins Mühle erschienen noch zu seinen Lebzeiten. Der Roman Litauische Klaviere und der Band Der Mahner kurz nach seinem Tod. Es war in wenigen Jahren eine rauschhafte Schaffensperiode. Die Sätze des Prosaisten Bobrowski sind zögernd. Sie scheinen sich langsam vorzutasten. Sie fragen nach und vergewissern sich ständig selbst, durchbrochen von kräftigen, volkstümlichen Färbungen und teils zarter, teils auch hemdsärmeliger Rede. Da gab es wieder diese ungewöhnliche Mischung von etwas Archaischem und höchst Modernem. Und manchmal zweifelte Bobrowski daran.
Er war sehr skeptisch, ob ihm Prosa gelingen würde. Und hatte so den Eindruck, die Prosa, auf die ich mich da eingelassen habe, ist vielleicht Sudermann.
Hermann Sudermann, ein Landsmann Bobrowskis aus der Jahrhundertwende, stand bei den meisten für die Literatur aus diesem Ostzipfel des Deutschen Reiches. Und es ist eine eigenartige Zeichnung von Bobrowski erhalten, wo er sich als Erzähler innerhalb eines Dreiecks mit Isaac Babel, Robert Walser und eben Sudermann positioniert.
Und am Johannistag heute blüht der Rheinfarn. Dann Acetum vulgare, doldentraubig angeordnete, strahlblütenlose, knopfförmige Blütenkörbchen, gelb übrigens, fiederteilige Blätter, harte, meterhohe Stängel, nach dem Verdorren als Verschluss beim Wurstmachen, früher jedenfalls gebräuchlich, herb aromatisch, Rheinfarn viel verbreitet. Der unsichtbar macht, wie man sagt, allerdings nur heute zu Johanni. Blüten in die Schuhe gestreut oder eine Dolde an die Mütze gesteckt, da könnte man sich an den Zaun stellen, ungesehen.
Wir haben 40 Jahre die Rheinfarnsträußchen in unseren Stiefeln getragen und an unseren Hut gesteckt.
Bobrowski entwickelte zwischen 1960 und 1965 eine Sogwirkung, trotzdem blieb er ein Solitär. Nirgends so richtig zuzuordnen, aber von allen Seiten geachtet. Eine eigenständige Existenz innerhalb der DDR. Bobrowski hat großen Einfluss auf die DDR-Literatur. Gerhard Wolf nennt dabei vor allem auch seine Frau, Christa Wolf.
Christa hat es auch selbst gesagt, dass sie, man hat immer auf Uwe Johnson hingewiesen, das war für sie komischerweise nicht dicht der Bezugspunkt, sondern ein Bezugspunkt war diese Art, in eine Erzählung reinzuspringen. Ja? Das ist bei ihr ja zuerst in der Geschichte Juninachmittag. Das ist eigentlich ein indirekter Einfluss meiner Beschäftigung und ihrer damit, mit der Abi Bobrowski in Texte reingeht. Ja? Dieses unwillkürliche Zugreifen und dann dieses freie Entwickeln eines erzählenden Stoffes. Das ist eigentlich eine Anregung durch Bobrowski.
Wie es weitergegangen wäre, ist eine müßige Frage. Doch der Zeitpunkt von Bobrowskis Tod erscheint im Nachhinein merkwürdig symbolisch. Gestorben ist er am 2. September 1965 und seine produktivste Zeit fällt mit einer relativ liberalen Ära in der DDR-Kulturpolitik zusammen, die fast gleichzeitig im Dezember 1965 mit dem 11. Plenum des ZK ein abruptes Ende fand. Danach gab es keine Inseln mehr.
Sein Hausarzt hat eine Blinddarmentzündung übersehen, sodass es zu einem Blinddarmdurchbruch kam und er sofort in das Krankenhaus in Köpenick eingeliefert wurde. Und dort erst stellte man fest, dass er eine Penicillinallergie hatte. Und er hatte eine Allergie und zwar Kreislauf, sodass sie immer, das Problem war immer, entweder er stirbt an einem Kreislaufversagen oder er stirbt an der Infektion. Und es war ein sehr netter Arzt, also heute kann man ja darüber freisprechen, der natürlich vollkommen illegal mir dann aufgeschrieben hat, alle westlichen Penicillinsorten und er hat alle östlichen Penicillinsorten besorgt und die haben dann versucht sozusagen eine Penicillinsorte zu finden, auf die er nicht reagiert, leider vergeblich, sodass er irgendwann gesagt hat, ich gebe Ihnen etwas Blut mit von Bobrowski. Versuchen Sie doch, dass Sie im Virchow-Krankenhaus hier in West-Berlin eine Kultur ansetzen. Wir machen das auch. Und dann, da war Hubert Fichte mit und Hubert Fichte wir fuhren hin und er gab uns so ein Reagenzglas und Hubert nahm das unter die Achsel, weil es muss warm bleiben und wir rasten in einem irrsinnigen Tempo von Friedrichshagen an den Grenzpunkt und ich wurde immer schärfstens untersucht und Hubert ging mit seinem herrlichen schwulen Hin- und Hergang ging er einfach durch und hatte immer noch das Blut unter der Achsel und hat auf der anderen Seite sofort ein Taxi genommen und kam rechtzeitig hin. Und die haben da auch das angesetzt und das Ergebnis war dasselbe in Köpenick wie auch hier. Aber da war er einen Tag schon tot. Ne? Es war zu spät. Er ist wirklich auf eine dramatische und furchtbare und furchtbar beiläufige, zufällige Weise gestorben.
Die Stimmen singen silberblass, Bring fort, in Sicherheit, ins schöne Laub die Ohren. Die Stimmen singen, Tod ist tot.
Das Gedicht Nachtfischer gehört zu den Gedichten, die Bobrowski in seiner letzten Zeit geschrieben hat und die begannen, einen anderen Ton anzunehmen. Da wird es zusehends härter und zeitgenössischer. Der Lyrikband Wetterzeichen erschien erst nach Bobrowskis Tod.
Zu Nachtfischer. Er soll von Vergeblichkeiten im Umgang mit allem Lebenden reden. Jedenfalls kein Naturgedicht. Es ist gekommen aus den Depressionen der letzten Zeit. Mit der Absicht freilich nichts den anderen, der Gegenseite, wenn es das gibt, zuzurechnen. Verschulden ist immer eigenes Verschulden. Jetzt. Natürlich keine Paraphrase. Die genannten Vorgänge sind auch durchaus als solche gemeint. Ach, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll.
Die Schuld. Bobrowski hat sie zum ersten Mal am Ilmensee 1941 gespürt, in der Nähe von Stalingrad. Er hat diese Erfahrung, die untrennbar mit dem Verlust seiner Heimat zusammenhing, immer auszudrücken versucht und alle Schattierungen des Lebens, des Glücks, der Kindheits- und Naturerlebnisse gehen darin ein. Es gibt kaum Aufnahmen, auf denen Bobrowski seine Gedichte liest. Fast alle stammen aus der Tagung der Gruppe 47 in Berlin 1962. Als letztes las er damals
Begegnung. Vom überhängenden Baum mit Namen rief ich den wütenden Fisch. Ich schrieb um den weißen Mond eine Figur, geflügelt. Aufträumt ich des Jägers Traum, er beschlafe ein Wild. Gewölkt zieht über dem Strom, das ist meine Stimme. Schneelicht über den Wäldern, das ist mein Haar. Über den finsteren Himmel kam ich des Wegs, Gras im Mund. Mein Schatten lehnte am Holzzaun. Er sagte, nimm mich zurück.
Der sarmatische Traum über den Schriftsteller Johannes Bobrowski, ein Feature von Helmut Böttiger. Es sprachen Walter Gontermann und Bernd Hahn, Ton und Technik Gabriele Albert und Anna Havemann. Regie und Redaktion 2005 Sabine Küchler, für die Aktualisierung 2017 Friederike Wigger und Jörg Plath. Der sarmatische Traum über den Schriftsteller Johannes Bobrowski, ein Feature von Helmut Böttiger. Es sprachen Walter Gontermann und Bernd Hahn. Ton und Technik Gabriele Albert und Anna Havemann. Regie und Redaktion 2005 Sabine Küchler. Für die Aktualisierung 2017 Friederike Wigger und Jörg Plath.